Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Philosophie. Mein Name ist Carina Winiger und vis-à-vis von mir sitzt heute der Lukas Fischer. Willkommen, Lukas.
Danke vielmals. Merci vielmals, dass du da bist, Carina.
Danke, dass du dabei bist. Du hast ganz einen beeindruckenden Weg, Karriere hinter dir. Du bist ehemaliger Schweizer Kunstturner. Du hast eine EM-Silbermedaille gewonnen, 2013 in Moskau am Barren. Trotz vieler Verletzungen und auch deiner Krankheit Epilepsie, die du öffentlich gemacht hast, hast du beeindruckende Karrieren aufgebaut, hast du aber früh eigentlich das Kunstturnen müssen verlassen. Darüber reden wir sicher später noch. Und hast eine zweite Bühne gefunden. Du bist heute Sänger, Akrobat und Storyteller, hast eine eigene Show. Unterwegs bist du aber auch mit deinem Buch, das schon länger rausgekommen ist, aber immer noch sehr aktuell ist, «Tigerherz», wo vor allem deine Biografie aufzeigt, aber auch soll ein Mutmacher sein für Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du.
Ja.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich freue mich auch mega.
Lukas, wie geht es dir heute?
Hey, mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt zwar im strömenden Regen hierher gelaufen vom Bahnhof, aber ich habe mich einfach so gefreut und ja, mir geht es gut. Wie geht es dir?
Danke vielmals, mir auch. Ich habe langsam das Grauen. Wir sind am Aufnehmen jetzt im Februar, gell? Und das Grauen habe ich langsam ein bisschen so. Ja,
das stimmt, das ist so.
Bist du eher ein Sommermensch oder Wintermensch?
Hey, ich bin eigentlich total ein Sommermensch, aber da ich auch jeden Tag voraus bin am Joggen, habe ich es schon mega gerne, die Jahreszeiten mitzuerleben. So. Mm-hmm. Also weißt, das ist schon etwas, wo mir irgendwie viel gibt, dass es auch dort immer eine Veränderung gibt.
Mm-hmm. Das stimmt, das mag ich auch. Das hat was. Hey, du bist mit 5 zum Kunstturnen gekommen, habe ich nachgelesen.
Mit 4.
Mit 4 sogar, mit 4, ja. Wow. Wie ist das passiert?
Hey, meine Grosseltern haben schon geturnt und das ist uns wirklich die Wiege gelegt worden, also meine Brüder und mir. Und meine Eltern haben sich auch am Magnesiakistli kennengelernt.
Okay.
Ja, und wir zwei sind dann halt auch schon mit, also als Babys auf der Matte rumgekraxelt und auf den Geräten und so sind wir langsam dazugekommen, genau.
Was macht man dann als Vierjährigen im Kunstturnen?
Ja, also zuerst ist alles sehr spielerisch und man wird ein bisschen hergeführt und es ist wie ein grosser Spielplatz.
Ja.
Und dann irgendwann wird es plötzlich ernster, obwohl man es gar nicht begreift, das Kind, und auch nicht checkt, dass es jetzt halt dann vielleicht ein bisschen mehr ins Professionelle geht. Und ja, das ist dann passiert und ich habe schon ganz früh ganz viel Druck gehabt, was mir aber gar nicht gut da hat und habe auch ein paar Mal aufhören, aber ich bin mega froh, dass meine Eltern das haben können so ein bisschen unterbinden, so gesagt, dass ich dann irgendwann wirklich die Leidenschaft entwickelt habe für den Sport, für die Bewegung, für die Vielfalt, für die Ästhetik, genau.
Also das war nicht von Anfang an da gewesen und der Druck ist von dir gekommen, oder?
Der Druck ist von den Medien gekommen, vom Verband, also nicht, sie haben nicht per se Druck gemacht, sondern ich habe mir den Druck dann schlussendlich selber gemacht, weil ich habe einfach gemerkt, ich bin extremer Perfektionist und eben, ich habe nie jemanden enttäuschen.
Mhm.
Und das ist bei mir dann leider immer eingeflossen in die Competition, in die Wettkämpfe. Und dann habe ich auch oft versagt, weil ich einfach Angst hatte, eben Menschen zu enttäuschen, den Verband zu enttäuschen, vielleicht die ganze Schweiz zu enttäuschen, ich weiß auch nicht.
Mhm.
Im Inland war immer alles gut gewesen. Dort habe ich eigentlich immer gut performt. Aber dann, wo es ins Ausland gegangen ist, dort, wo ich eigentlich immer herwählen wollte, wo ich meine Vorbilder auch hatte, dort habe ich so oft versagt an grossen Wettkämpfen.
Okay. Jetzt sind wir zeitlich, glaube ich, schnell noch gesprungen.
Ja, gell? Sorry.
Nur, dass wir alle mitnehmen. Genau. Also mit 4 bist du das erste Mal um Magnesium herum gewesen, im Ring und
genau,
alles.
Ja.
Und dann hat es irgendwann gegriffen, hast eine Leidenschaft entwickelt und bist erfolgreich gewesen. Was ist so der erste, grösste Erfolg gewesen? Was hast du da für eine Erinnerung daran?
Also das, was ich mich mag erinnern, wo sehr noch abgespeichert ist, ist in Lugano gsi, wo ich, was bin ich geworden, das fünffache Schweizer Meister. Dort hat es so angefangen zu greifen, weil früher, als Kind bin ich bin ich nie erfolgreich gewesen, weil ich immer schon viel weiter trainiert habe, viel die schwereren Elemente, die es gar noch nicht gebraucht hat. Mhm. Und dann habe ich, wie blöd gesagt, die simpleren Sachen
vernachlässigt.
Ja, genau, und wie ein bisschen übersprungen. Okay. Und, aber nachher ist es dann schnell gegangen. Und die zweite Sache war, als ich am Eidgenössischen Turnfest 2007 gerade in die nationale Spitze reingeturnt habe. Mhm. Und da bin ich gerade mal 16 und da bin ich Vierter geworden im Mehrkampf und habe ganz viele Nationalturner dann schon hinter mir gelassen, was, ja, wo ich mich mega gut daran erinnere.
Okay. Ist das alles mit Freude verbunden oder gibt es da so Momente, wo du sagst, wow, das war eine Überforderung vielleicht gewesen?
Es war viel Überforderung gewesen. Also, ja. Und du hast das alles irgendwie allein müssen handeln, weil ja, du hast auch irgendwie alles mit dir selber ausgemacht und Schwäche zeigen ist so ein bisschen schwierig gewesen, mhm, in dem Sport. Und man hat dann auch schnell das Gefühl bekommen, dass man keine Schwäche darf zeigen, weil eben, wenn man dann gebrüllt hat oder so, ist das wie so eben negativ behaftet gewesen. Und, mhm, und ja, du hast dir dann halt mega mit der Zeit einen Mauer aufgebaut und auch um meine Persönlichkeit herum. Und ich habe mich mega verstellt als Mensch.
Ja.
Und ja, es ist extrem viel gewesen, wo man auf einmal handeln musste.
Ja. Ja. Hat es wie zwei Lukas gegeben, einen, der performt oder der turnt? Und
definitiv. Also ich habe mich wirklich so über das Turnen auch definiert dann irgendwann. Mhm. Und ja, weil auch immer alle gesagt haben, ja, der Lukas ist ja 100 Talent. Und ich habe dann gedacht, ich bin einfach der Turner und nichts anderes und muss performen und der Beste sein. Und also es hat wirklich auch so Phasen gegeben, wo ich völlig übertrieben habe, wo ich dann auch noch nach dem Training, nach 7-8 Stunden Training noch mit Gewicht an den Füßen und Beinen heimgesäckelt bin und so. Also, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt immer besser werden und besser. Und ja, genau.
Und dann hat es irgendeinen Moment gegeben, wo das ein bisschen gebrochen ist oder wo das wie zusammengebrochen ist?
Ja, das war dann Jahre später gewesen. Also es wäre jetzt wieder so ein
Skip. Zeitsprung.
Genau, also es war die, als ich die Epilepsie bekommen habe.
Ja.
Das war mit 20, was sehr selten ist. Normalerweise ist so die Statistik urnenförmig. Also entweder als Kind bekommst du Epilepsie und dann in deiner Blütezeit, wo du wirklich vor Energie sollst sprühen und so, das ist sehr selten, dass man das bekommt, mhm, und dann wieder eher gegen ältere Alter.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ich habe aus dem Nichts mit 20 meinen ersten Anfall bekommen und das hat mega viel in mir verändert,
mhm,
weil ich gemerkt habe, wenn ich weiter turnen, wenn ich weitermachen will, dann mag ich nicht mich als Person verstecken und die Krankheit verarbeiten und weitergehen im Leben.
Genau. Mhm. Okay, komm, wir machen aber gleich den Sprung nochmal zurück,
weil ja,
ich jetzt
gut.
Ein bisschen gesprungen bin. Deine Vize-Europameister Silber, die du geholt hast an den Barren,
mhm,
was war das für ein Moment gewesen?
Also das ist jetzt noch einen Schritt weiter.
Okay, ich habe richtig schlecht recherchiert.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm.
Nein, ist es Nachtepilepsie?
Ja, genau.
Oh, wow.
Das ist ja, das ist genau die Geschichte, oder, wo viele Leute mir gesagt haben, hey, wieso machst du überhaupt noch weiter? Was, mhm, soll das? Ein paar Leute, die mir nahe gestanden sind. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht mein Leben von dieser Krankheit bestimmen. Und ich habe gewusst, wenn ich das machen würde, dann was will ich denn noch? Also ich bin dann angegangen, dass ich anfangen zu lernen, mit dieser Krankheit zu leben, sie nicht als Feind zu sehen, sondern an der Hand zu nehmen. Und ich habe 2012 die Olympischen Spiele verpasst wegen der Epi.
Mhm.
Und dann habe ich wirklich einen Break gemacht für ein Zeitchen, weil es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das ist das grösste Ziel für mich.
Mhm.
Und dann bin ich das erste Mal so richtig in Touch gekommen mit Musik, mit Gesang.
Ja.
Ich habe etwas gebraucht, wo ich meine Emotionen auf eine andere Art herauslassen konnte, reden.
Mhm.
Weil Reden allein hat mir nicht mehr gelenkt. Es ist, ja, und dann hat mir mal jemand gesagt, hey Lukas, du singst doch so gern.
Mhm.
gehen wir doch mal auf die Suche nach einem Gesangslehrer. Mhm. Und dann habe ich in Zürich bin ich vorsingen bei einem Gesangslehrer und der hat gesagt, hey, Lukas, was du hast, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht lernen. Du hast eine tiefe Emotionalität in dir und du kannst die so schön zeigen in deiner Stimme.
Wow.
Und dort hat es angefangen, wo ich mein Eis anfangen habe brechen und
ja,
auch zu mir finden und meine Emotionen in dieser Kunst dürfen rauszulassen. Und das hat mich zurückgebracht in die Turnhalle. Jetzt kommen wir zum Silber.
Ah.
Und dann bin ich wieder zurück in die Turnhalle, habe alles gegeben, habe mich spezialisiert auf den Barren und aufs Reck.
Ja.
Und ich bin dann 2013 Vize-Europameister geworden, trotz Epilepsie, trotz 5-Fuß-OPs. Und das war einfach das Zeichen gewesen, dass es sich einfach immer lohnt, für seine Träume und Ziele zu kämpfen, wenn man den Weg muss ein bisschen verschieben oder verändern.
Mhm.
Und das ist ja das, was ich heute auf der Bühne den Menschen mitgeben möchte.
Mhm. Mega schön. Die Epilepsie, hat man dir das zutraut, den Spitzensport zu betreiben, trotz dieser Krankheit? Wie ist das? Ich stelle mir gerade vor, da hat man wahrscheinlich gesagt, ja, das kannst du jetzt vergessen. Und,
Es war eine riesige Challenge, weil es hat so viele verschiedene Meinungen gegeben. Und ich bin halt, ich bin auch erst 20 und mhm, der eine Arzt sagt, auf keinen Fall weitermachen. Der andere Arzt sagt, hey, schau, es ist deine Entscheidung. Und der Verband hat schlussendlich auch sein Go geben,
mhm,
dass sie das Risiko mittragen. Und das haben sie zum Glück gemacht. Ja, aber ich habe am Anfang einen Maulkorb bekommen. Ich durfte nicht darüber reden, was mir ganz schwierig gefallen ist, weil eben ich hatte vorher schon off-Studio gesagt, dass ich das Herz auf der Zunge trage und mhm, dass ich über meine Sachen reden wollte. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Und dann 2012, als ich die Olympischen Spiele verpasst habe, ich dann wirklich darauf beharrt, eine Pressekonferenz zu berufen und das dürfen vor den Medien ja sagen, weil ja, ich kann nicht immer irgendwie etwas vorlügen oder so. Und dort habe ich gesagt, ich bin Epileptiker, aber ich gebe nicht auf.
Ja. Wieso hat man nicht wollen, dass das öffentlich wird?
Das weiss ich bis heute nicht so richtig, aber ich habe das Gefühl, was ich auch irgendwo darüber verstehe, dass man keine Angriffsfläche hat wollen, haben, dass man jemandem das zumutet.
Mhm.
Ja, genau.
Mhm.
So.
Mhm.
Genau.
Okay. Der Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, oder ich nehme mal einen epileptischen Anfall gehabt hast, ja, was war das für ein Moment gewesen?
Hey, das war sehr surreal gewesen. Also, auch wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin tatsächlich dort auf dem Weg gewesen, an mein erstes Open Air, wo ich eingeladen gewesen, zum Schauen, als Heiteren. Und dann bei der Vorbereitung plötzlich bin ich anscheinend dann zusammengekracht und als ich wieder aufgewacht bin, ist meine Mutter über mir gestanden und Sanitäter und ich habe die Welt nicht verstanden, was jetzt da passiert ist, weil ich habe Gromal-Epilepsie, das ist so mit die heftigste Art, wo du wirklich ohnmächtig wirst und auf die Zunge beißt, Schaum vor dem Mund hast und so, genauso wie man sich so ein bisschen exorzistisch vorstellt. Und und ich habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt da los ist und völlig verwirrt gsi. Und dann im Krankenhaus habe ich dann eben erfahren, ich habe einen epileptischen Anfall gehabt. Ich habe nicht mal gewusst, was das ist.
Mhm,
und ja, dann ist mir das erklärt worden. Und dann haben sie mir aber gesagt, hey, Lukas, mach dir nicht zu viel Sorgen. Es könnte auch einfach ein einzelner Anfall gewesen sein, was ganz viele Menschen haben oder könnten haben, einfach wegen Stress oder so.
Mhm.
Und dann habe ich 4 Tage später, ich habe es niemandem gesagt in Macklingen, also dort, wo ich trainiert habe, in der Nationalmannschaft, außer einem Kollegen. Und dann waren wir am Gamen und wahrscheinlich war es reizüberflutet gewesen. Und dann hatte ich den 2. Anfall gehabt, vor allen Turnkollegen. Und dann war ja, dann klar gewesen, ich habe Epilepsie. Und dann ist ja, dann das grosse Wehrweisen und schauen, wie es weitergeht.
Mhm.
Dann weitergegangen, genau.
Was macht man gegen Epilepsie? Gibt es etwas? Kannst du etwas nehmen, wo das irgendwie hemmt? Oder?
Genau, ich habe Medis und das ist ja, also das braucht ein Zeitchen, bis sich die einstellen und genau, also vor allem muss man durchhalten. Also ich habe wirklich 3 Monate lang bin ich so ein bisschen depressiv geworden. Ich habe mega zugenommen.
Okay, wegen der Medikamente?
Wegen der Medis, ja. Mhm. Und ich habe aber gewusst von meinem Arzt, dass bevor wir ein anderes Medi nehmen, hey, ziehe es ein bisschen durch, weil das Körpersystem muss sich daran gewöhnen. Und das hat sich dann auch reguliert mit diesen 3 Monaten. Und dann ist alles viel besser gegangen. Ich habe zwar noch Anfälle bekommen zwischendurch.
Okay.
Aber dann haben wir einfach die Dosierung angepasst. Genau.
Ja.
Voll.
Kommt mir so ein Anfall mit über? Also merkst du da etwas? Oder bist du, ist es wie ein schwarzes Loch? Und es ist
also weg? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe vielleicht gemerkt, es ist ein Tag, wo man ein bisschen schwindelig ist oder so. Aber da hat es oft gegeben, wo ich dann auch gar keinen Anfall hatte. Also ich habe es einmal wirklich wie gespürt. Und das war vor einem Wettkampf. Und so einem Länderkampf, wo ich dann schon bei mir hinfahren ist irgendwie und einturnen und alles, ich habe alles gemacht, auch alle krassen Drehungen und Bewegungen. Und dann nach dem ersten Gerät habe ich dann einen Anfall gehabt, gerade nach der Übung. Und das ist ganz gruselig gewesen, weil es ist wie ein, du stehst nackt vor allem. So. Mm-hmm. Und ja, wer zeigt schon gerne Schwäche?
Mm-hmm. So. Mm-hmm. Und trotzdem finde ich es mega beeindruckend, dass du darüber redest. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das wissen wir eigentlich alle. Was hat das an Mut gekostet, können darüber zu reden und in die Öffentlichkeit zu gehen?
Für mich hat es tatsächlich nicht so viel Mut gekostet, weil eben ich habe ja mit meinen Freunden und all diesen Leuten schon darüber geredet. Und ich habe einfach die Hoffnung gehabt, dass mich niemand irgendwie verreist oder irgendwie, dass man das aufnimmt als nicht etwas Negatives, sondern hey, es geht auch trotz so einer Diagnose und es gibt einen Weg, auch wenn es vielleicht mega stolperig ist und mit mega vielen Bergen der Weg versehen ist, wo man drüber muss steigen, aber ja, und ich habe eigentlich wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen, auch von ganz vielen privaten Menschen, die mir geschrieben haben, hey, du hast mir so Mut gemacht.
Ja.
Es hat auch Leute gegeben, die wirklich gesagt haben, hey, ich bin nahe dran gewesen, mir das Leben zu nehmen. Und deine Geschichte hat mir geholfen, weiterzugehen. Das berührt mich immer noch. Ich habe gerade ganz gut
Wahnsinn.
Ja.
Darum ist es so wichtig, dass man darüber redet. Mega schön. Was hat es aber bei dir verändert, im Sinne von, hat man hast du anders trainiert? Hat es eben so ein Vorsichtsmaßnahmen gegeben? Oder was sind das so ein Methoden rund um das herum?
Also ich bin dann auch sehr intensiv auch betreut worden von Ärzten und mental auch habe ich geschafft. Für mich ist dann wichtig geworden, dass ich mega fokussiert werde und dass ich nicht mehr 100'000 Wiederholungen mache, sondern lehre, dass es auch in 2-3 Mal funktioniert und das weil ich bin Trainingsweltmeister gewesen. Ich habe so viel gemacht und immer so viel trainiert und ich bin immer besser gewesen im Training als im Wettkampf, was eigentlich ganz komisch ist oder sehr selten der Fall ist, weil ganz viele Sportler wachsen über sich hinaus am Wettkampf nicht. Ich bin immer nervös geworden, haben mir immer so viel Sorgen gemacht. Eben, wie schon gesagt, das hat sich bis 22 mitgezogen, das Versagen, die Versagensangst, die ich hatte und dass ich viele Leute enttäusche.
Mhm.
Und eben das ist dann auch durch die Epilepsie hat sich das dann geändert, weil ich mich extrem mit mir selber auseinandergesetzt habe und gelernt habe, dass der Tag X trotz Nervosität kann funktionieren und dass ich mich nicht soll wehren gegen die Nervosität, sondern sie als Tool nutzen und sie mitnehmen aufs Podium und mit ihr zusammenarbeiten.
Okay.
Wie mit meiner Krankheit auch. Es ist noch schwierig, das in Worte zu fassen, aber das hat mir mein Psychologe damals gesagt, hey, nimm deine Nervosität mit aufs Podium und wandle sie um in Stärke, in Präzision, und das habe ich dann gemacht. Irgendwie habe ich die Energie von dieser Nervosität anders einsetzen und das war ein Gamechanger für mich.
Okay. Ich nehme an, das ist ein Zeit gegangen, um das so ein bisschen verankern in sich selber.
Mega. Es hat auch viele Situationen gebraucht, die ich musste lernen anwenden. Also wir haben mega viel Wettkampfsituationen im Training simuliert, was wir vorher nie gemacht haben. Mhm. Und das haben wir explizit einfach auf mich dann, bezogen, wo man wirklich so ein Kampfgericht hergestellt hat, mhm, im Training, wo ich genau diese Situation immer und immer wieder so als Routine wiederholt habe. Und das irgendwie, ich habe gewusst, in 2 Wochen ist das, und das ist wie Vorbereitung auf einen Wettkampf, und das hat mir extrem gut getan.
Mit dem können umzugehen.
Ja, genau. Mhm. Und du hast vorhin noch gefragt, was ich noch verändert habe im Training. Ich habe angefangen, aufgehört mit Rektornen. Ich habe mehrere Anfälle nach Rekübungen gehabt.
Okay.
Und ich bin eigentlich wirklich jahrelang mit Angst jeden Tag an das Gerät. Und
okay.
Das ist also psychisch der Horror gewesen. Und irgendwann konnte ich es erzählen. Weil ich gewusst, das Gerät war etwas, wo ich extrem gute Chancen hatte, international, weil ich eine ultraschwere Übung hatte und die auch sehr super turnen konnte.
Mhm.
Und ich habe mich wie nicht getraut, das loszulassen.
Ja.
Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich weitermachen will, muss ich das jetzt loslassen. Und dann habe ich mit meinem Psychologen geredet und dann sind wir zusammen zum Trainerteam. Und dann habe ich ihnen das unter Tränen erzählt. Und dann haben wir eine Lösung gesucht und die gefunden.
Das heisst, es ist einfach weggelassen worden?
Genau, und dann habe ich mich voll auf den Bahn konzentriert.
Ja.
Genau.
Hast du für dich, Rezept ist das falsche Wort, aber sagst du, wenn das und das ist, dann bin ich geförderter für einen Anfall?
Mittlerweile bin ich fast 10 Jahre anfallsfrei.
Oh wow,
genau.
Cool. Ja.
Und also dazu mal, man hätte es wie nicht sagen, was es ist. Aber die Vermutung war da, dass es eine Kombination ist zwischen Schlafmangel und Stress.
Mhm.
Und immer wenn ich Stress hatte, habe ich auch nicht gut geschlafen.
Mhm.
Und das ist dann ja, halt so ein blöder Kreislauf, wo du wie mega schlecht rausgekommen bist. Und es ist auch wirklich immer dann passiert, wo das der Fall war. Genau.
Mhm. Und der Stress ist im Zusammenhang mit dem Turnen gsi, also Druck oder eben Perfektion, wie du vorhin gesagt hast, nicht irgendwie genau. Sonstigen Stress.
Nein, das war wirklich der Stress gewesen.
Ja.
Drucksituationen, wo ich gewusst habe, hey, jetzt geht es wieder los, jetzt ist ein ganz wichtiger Moment für mich, wo ich muss performen und dann, ja.
Mhm.
Genau.
Mich nimmt mega Wunder, was kommen für Vorurteile an dich an bezüglich deiner Krankheit? Gibt es das?
Dazumals ja. Also dazumals hat es einfach geheißen, wieso gefährdest du dich so, wieso tust du dir das an, so Sachen sind dann gekommen. Ich habe auch nicht gewusst, wie mein Weg wird, wie das weitergeht, aber ich habe gewusst, ich will es und ich mache es und seither ist kein Vorurteil. Es sind einfach nur eher dankbare Sachen, die auf mich zukommen, wenn es um das Thema geht, weil einfach die Menschen so, ja, die sind auch nicht gewöhnt, dass jemand so drüber redet,
ja,
und ohne Filter.
Mhm.
Und das finde ich etwas, was ich mega schätze und mega schön finde.
Mhm. Also gibt es bei dir keine Angst oder hat es keine Angst vor einem nächsten Anfall?
Doch, am Anfang mega. Ich habe mich nicht einmal getraut, allein aus dem Haus zu gehen, weil ich keine Vorzeichen habe.
Ja.
Und eben, wenn ich dann einfach umgehe und blöd gehe, dann kann es ja vorbei sein.
Mhm.
Aber mit der Zeit habe ich einfach so eine innere Ruhe bekommen, was das Thema anbelangt, weil ich mich so sehr damit auseinandergesetzt habe, dass es gut kommt. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ich nie mehr im Leben einen Anfall bekomme.
Oh wow, das ist richtig cool.
Ja, mega. Ich glaube, wirklich innere Einstellung kann einen Weg auch von einer Krankheit mega beeinflussen.
Ja,
ja.
Ja. Ja, absolut. Ich würde nachher auch gerne zu deiner zweiten Bühne kommen, aber gleich noch die letzte Frage zur Krankheit. Was sagst du den Leuten, wie jetzt zum Beispiel mir, was müssen wir machen, wenn jemand einen Anfall hat? Gibt es ein No-Go oder gibt es so Sachen, die richtig gut sind in dem Moment?
Ja, also auf jeden Fall Person vom Gefahrenherd entfernen oder so gut wie es geht. Einfach eben, dass man den Kopf nicht anschlägt oder ja, und versuchen einfach zu schauen, nichts ins Maul tun.
Ich kann gerade wieder sagen, ja, so etwas ist mir im Kopf.
Genau, das darf man wirklich nicht. Das ist ganz gefährlich. Und ja, spätestens nach, wäre jetzt vorsichtiger und würde sagen, nach 3 Minuten anrufen, Notfall.
Ja.
Oder wenn man gar nicht sicher ist, sowieso gerade so direkt anrufen. Genau, und das ist so.
Okay.
Also man kann wie nicht viel machen, einfach schauen und ja.
Ja, sehr gut. Wow, Wahnsinn. Ich habe nie eine grosse Berührung gehabt, habe jetzt natürlich sehr viel gelesen und finde es auch schön, was du erzählst, weil es einem wirklich so ein das Gefühl gibt, hey, auch es geht trotzdem. Gerade ich als Laie, wirklich, wenn ich über die Krankheit gehört habe, denkt, wow, wie lebt man da mit einer Angst, die immer könnte sein? Aber du bist ganz ein schönes Beispiel, das erzählt, dass es eben doch geht. Richtig cool. Hey, jetzt hast du vorher erzählt, oder? Das ist ein bisschen parallel gelaufen mit dem Singen und dem Turnen.
Genau.
Wann hat sich das komplett abgelöst? Wie ist da? Was ist da passiert?
Also es war dann so gewesen, dass ich 2015 habe ich meine Karriere dann beendet. Nochmal alles geben für Rio, auch auf dem Fernsehteam und alles begleitet wurde über Monate. Und das Lustige ist, oder das Bezeichnende an dem Ganzen ist, dass ich wegen einer Warze an der Hand aufhören
musste.
Und das ist irgendwie so krass, weil kaum habe ich dann aufgehört, ein paar Monate später ist das alles weg gewesen.
Okay.
Unglaublich. Es hat irgendeinen Wink gebraucht, wo mir gesagt hat, hey, jetzt darfst du loslassen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, das ist dann wahrscheinlich auch die Frage, die du dann noch stellst, was ist der Fail oder was lernt man aus dem Fail? Das lerne ich vielleicht jetzt noch, bis du die Frage dann stellst. Hey, und dann nach dem Beenden bin ich zuerst mal extrem in ein Loch hineingehört. Also wirklich unlang. Ich habe mega eine Essstörung entwickelt auch und ich habe nicht gewusst, woher mit mir. Ich habe nicht gewusst, warum stehe ich auf am Morgen.
Mhm.
Wie ich schon gesagt habe, ich habe mich durch das Turnen wie definiert.
Mhm.
Und ja, ich bin wirklich spindeldünn gewesen und irgendwann habe ich mich im Spiegel angeschaut und gesagt, hey, look, jetzt musst du aufhören, jetzt musst du aufpassen,
Das hast du selber gesehen. Also
ja, aber ich habe es auch durch die Augen von meinen wichtigsten Menschen gesehen.
Mhm.
Und irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt musst du etwas machen. Und dann bin ich in die Natur raus. Ich habe angefangen, das, was ich um mich herum habe, lernen, als Energiequelle nutzen und aufsaugen. Ich habe nicht gewusst, was Natur... Ich bin immer nur von der Halle, vom Wettkampf ins Hotel. Und dort ist mir so aufgegangen, hey, das Leben hat so viel mehr zu bieten.
Mhm.
Und so viel mehr zu geben. Und ich war immer in dieser Turnerblase drin und dann ist die geplatzt. Und ich sage, ich war das erste Mal frei gewesen in meinem Leben, aber die Freiheit hat mich gar nicht beflügelt. Die hat mir einfach nur Angst gemacht. Und die Momente, wenn ich dann in die Natur raus bin, ich bin manchmal wirklich 6-7 Stunden einfach mit mir allein gewesen, habe mich auch von meinen Gedanken stellen, aufschreiben. Und langsam habe ich angefangen zu heilen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehst du wieder mal in die Halle. Und dann bin ich am Morgen früh, ich weiß nicht, was für ein Tag es war, einfach so um 6 Uhr morgens bin ich in die Halle rein. Und ich habe so viele Emotionen dort rausgelassen. Ich habe gebrüllt, ich habe geschrien, ich habe gelacht, ich habe mich ausgepowert. Und dann ist irgendein klarer Moment gekommen für mich. Und dann habe ich so gedacht, hey, ich will auf die Bühne. Was will ich machen auf der Bühne? Und dann habe ich überlegt, hey, wieso kombinierst du nicht einfach die 2 Passionen, die du hast? Und lässt etwas ganz Neues stehen. Hey, und dann habe ich angefangen, irgendwie etwas zusammenzustifeln und angefangen, ein bisschen, so ein bisschen choreografisch etwas mir überzulegen und überlegen, was für Songs und wie und so. Und
dann ganzes Programm.
Genau, und dann ist das langsam über Monate entstanden. Und ich habe dann einen Auftritt gehabt, wo mich Leute aus Paderborn angefragt haben, ein Schweizer Verein. Hey, wir haben gehört, du singst und du stornen und könntest du nicht bei uns einen Teil singen und dann machen wir eine Pause und dann tun schnell etwas am Barren. Und dann habe ich denen gerade angeboten, hey, kann ich das auch kombinieren?
Okay.
Haben ihr Lust?
Hat es das schon gegeben oder hast du das quasi gesagt und es ist noch nicht gestanden? Oder?
Es ist noch nicht gestanden und das hat mir eben dann den Druck ein bisschen gegeben, dass ich wirklich jetzt das anfange, wirklich ernst nehme. Und,
ja.
Hey, und dann bin ich dort in Paderborn gewesen und die ganze Halle ist gestanden. Und die haben nicht mehr aufhören klatschen und dort habe ich gewusst, das ist mein Weg.
Das ist es. Also, eine Warze hat es ausgelöst, was man sich auch fast nicht vorstellen kann. Wieder ich als Laie, eine Warze bringt man die nicht weg. Und dann hast du durch das müssen eine Pause machen. Oder ist der Entscheid schon gewesen, wo die Warze so im Weg gestanden ist, ich kann gar nicht mehr auf dem Niveau turnen?
Das war eben noch witzig gewesen. Ich hatte zwei Knieoperationen, ganz grosse, wo ich mega lang, fast ein Jahr knockoutet war, sozusagen. Und dann habe ich wieder angefangen, langsam. Und dann habe ich meine erste Blotter auf der rechten Hand gehabt und habe das auch auf Instagram dokumentiert. Hey, das erste Mal, wenn ich mich über Blotter an der Hand freue, weil ich wieder können trainieren richtig. Und dann hat sich das entpuppt als Warze. Die ist immer wieder gekommen. Ich habe 8 Monate lang mit der gekämpft. Sie ist immer wieder aufgerissen und ich habe jede Woche gehofft, hoffentlich bleibt es zu.
Yeah, yeah.
Und das waren Schmerzen gewesen. Und psychisch war das wirklich der Horror gewesen. Ich habe sie weggelasert, weggeätzt. Nichts hat etwas gebracht. Und dann war ich bei einer Chirurgin gewesen und sie hat gesagt, wenn das weggeht, dann müssen wir das operieren. Das hat sich so weit in die Hand reingefressen, dass das nicht geht. Und dort ist dann der 20er runter. Dort habe ich gewusst, jetzt kann ich nicht
mehr. Ja. Und dort ist für dich auch der Entscheid gestanden, ich höre auf.
Gerade an dem Tag.
Ja. Yeah. Oh wow, okay.
Ja, voll.
Okay. Jetzt, wie ist das für dich? Du hast jahrelang seit Kind hast du geturnt und dann fällt es weg, hast gesagt, bist in ein Loch gefallen. Wie ist das, wenn du dann das erste Mal wieder an so einen Barren oder an so ein Gerät gehst? Was passiert da mit dir?
Wow, das war mega spannend gewesen, weil ich ganz einen anderen Körperbau bekommen habe, wie ich ja gesagt, weil ich auch recht viel abgenommen habe und hat die Muskeln. Die Muskeln sind halt nicht mehr so da gewesen und ich habe wirklich mega langsam müssen anfangen, mich wieder verstärken, aufbauen. Aber ich habe gewusst, hey, du musst gar nicht das machen, was du früher gemacht hast. Du musst nicht so gut sein. Du kannst auch ganz etwas anderes aus dem Gerät rausholen. Und ich habe wirklich ganz einen anderen Weg gefunden, das Gerät dann zu benutzen.
Ja.
Und habe das auf eine mega andere Art und Weise dann angegangen. Und das war mega spannend gewesen. Das hat mir mega Freude gemacht. Und ja, genau.
Also das war nicht so ein Hass gegen das Gerät, gewesen, sondern eher, oh cool, ja, ich kann das jetzt anders.
Ja, mega. Und es ist eigentlich so viel mehr Kreativität drin, wenn man keine Regeln hat. Und ich habe keine Regeln gehabt, das war so toll gewesen, weil ich bin einfach ein Mensch, der so gerne kreiert. Und dann, ja, das hat mir einfach so einen Push auch nochmal gegeben, das wirklich wahrzunehmen.
Ja. Bist du ja auch beim Dieter Bohlen gewesen, gell?
Jawohl.
Bin ich gespannt. Wie ist das gewesen, das Supertalent?
Hey, das ist crazy gewesen. Das war ein Moment gewesen, den werde ich wirklich meinen Lebtag nie vergessen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder?
Ja.
Sehr gut. Also, ich war dort eigentlich erst am Anfang von meiner Showkarriere. Ich habe das anfing ein Jahr aufbauen, habe vielleicht 3, 4 Auftritt gehabt und ich bin dann angefragt worden von der Thunerseespiel, ob ich Big Cat mitspielen
will.
Und auch das so auf meiner Person viel Mediensachen passieren, 10 vor 10, ganz Tele Zürich, ganz viele Sendungen, wo das dann über mich gelaufen ist, was mega spannend war, aber ultra anstrengend. Und ich habe dann die Spielzeit genommen und bin währenddessen noch angefragt worden von RTL, ob ich Supertalent mitmachen will, weil die irgendwie gesehen haben, dass ich sich da...
Ah, du bist angefragt worden?
Ich bin angefragt worden, zum Casting zu gehen, einfach so ein bisschen formell. Zuerst in Zürich, einfach um mich kurz vorstellen. Und nachher bin ich dann gerade auf Bremen eingeladen worden. An die Supertalent-Aufzeichnung. Und das war, als ich in Thun war, eine Doppelshow hatte. Die einzige Doppelshow von der ganzen Spielzeit. Und
Doppelshow heisst am gleichen Tag zwei.
Zwei Shows. Und dann muss man sich vorstellen, es ist eine riesige Bühne. Und ich mit viel Akrobatik. Und ich war eigentlich nur fertig. Und ich musste gerade müssen an den Flughafen auf Bremen fliegen. Und am nächsten Tag ist die Aufzeichnung von Supertalent. Und ich habe das Gefühl, ich bin eh noch nie ich mit dieser Show. Das, und ich konnte nicht trainieren, weil ich ja die ganze Zeit in Thun war. Und ich habe dann einfach gesagt, komm, jetzt machst du es einfach. Mach es einfach und schau, was wird. Und dann habe ich angefangen, es hat sich schon so mega gut angefühlt und irgendwie die Leute im Raum sind voll dabei gewesen. Und
also ist das schon vor Publikum?
Das war vor Publikum mit der Jury. Genau. Und, hey, und dann habe ich meinen letzten Ton gesungen. Hey, und der ganze Saal ist gestanden und die Jury ist... Das hat man zum Beispiel nicht gesehen. Bruce war so berührt, als der auf die Bühne kam und mich umarmt hat.
Okay.
Und dann haben die mit Lob um sich geschmissen. Auch der Dieter, hey, ich hätte dich auch genommen, wenn du nur gesungen hättest. Du hast so eine besondere Stimme und mir würde dich unter Tausenden wiedererkennen. Und dann ist die Nasan Ekkes unter Dieter Bohlen zum Golden Buzzer gesprungen und der Dieter hat dann ihr den Vortritt gegeben. Und es war so surreal gewesen. Wow. Ich war ein Fiebertraum. Es war insane gewesen. Ich konnte es nicht glauben. Es ist so krass.
Ja, voll. Ah, oh, krass. Und wie ist dort weitergegangen nachher?
Hey, nachher ist, bin ich noch zwei, drei Mal auf Köln gegangen und hatte noch Voraufnahmen gehabt und ein paar andere Sachen. Und dann ist die Aufzeichnung ausgestrahlt worden. Und ich war gerade in Köln gewesen. Und hey, nee, am nächsten Tag. Es glaube ich immer noch nicht. Es sind wirklich die Leute, ich bin in der Hotellobby gehockt. Hey, und da sind die Leute an die Scheibe gekommen.
Nein! Oh mein
Gott! So krass, ich konnte es nicht können glauben. Und dann im Finale bin ich dann auch gewesen. Dort bin ich aber, dort ist es mir gar nicht gut gegangen. Als ich hingeflogen bin, eine Woche vorher, hat es mir so eins in den Rücken gehauen, im Flugzeug, wo ich aufgestanden bin. Ich habe nichts können trainieren. Ich musste mich fit spritzen, jeden Tag vier Spritzen in den Rücken. Und ich konnte mich fast nicht können bewegen. Und ich war überhaupt nicht zufrieden gewesen mit der Performance. Aber es war völlig, es ist okay gewesen. Und es hat dann auch ein Mädchen mit 7 Hunden gewonnen. aber es war eine gute Erfahrung gewesen, auch mal, blöd gesagt, so etwas durchzumachen. Ich kann aus dem nur lernen und voll. Also,
das glaube ich.
Ich glaube nicht, dass ich das dann nochmal gemacht hätte.
Ja.
Wenn das mir passieren würde, würde ich sagen, nein, ich mache die Performance nicht. Es hat sich einfach irgendwie nicht gelohnt.
Also die zweite dann dort, ja.
Voll.
Ja, okay.
Ja.
Hey, komm, du hast es schon angeteasert. Jetzt nimmt es mich doch Wunder. Wenn du zurückschaust auf deinen ganzen Weg, gibt es einen Moment, wo du sagst, hey, dort habe ich für mich wie versagt oder ich bin gescheitert?
Ja, das habe ich am Anfang gemeint, als ich aufgegeben habe. Als ich das Gefühl hatte, ich habe aufgegeben mit dem Turnen. Das erste Mal in meinem Leben gebe ich auf. Und im Nachhinein hat sich das als mega mutig und mega als etwas, wo neu kann entstehen kann, entpuppt, wo mich persönlich viel mehr bereichern. Ich kann das, was ich jetzt mache, da kann ich mein ganzes Herz drin geben. Ich kann den Leuten etwas mitgeben. Das ist auch der Grund, warum ich teilweise auf der Bühne stehe, dass ich den Menschen kann Mut machen kann, auch zeigen, hey, es ist im Fall okay, wenn es mal nicht gut geht. Aber auch zeigen, dass man stolz sein darf auf sich, was man ohne Vergleich mit anderen Menschen, dass man einfach mal stehen bleiben und zurückschauen und sagen, hey, fuck, ich bin stolz auf mich.
Ja.
Hey,
ja.
Wirklich. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass man durch Fails extrem viel kann lernen und mitnehmen fürs Leben und in andere Energien verwandeln. Und aus dem kann etwas ganz Neues entstehen.
Mhm. Bist denn du jetzt nicht mehr so ein Perfektionist?
viele würden sagen, doch schon. Aber ich finde schon, dass ich recht fest weggekommen bin von dem. Weil ich habe gemerkt, dass ich viel kreativer bin, wenn ich die perfektionistische Oder ein bisschen weglassen.
Okay.
Und nicht schon am Anfang, wenn ich etwas kreiere, schon ins mega Detail gehen und die muss noch. Wenn es dann ins Finale geht, dann bin ich extrem kritisch und will wirklich, dass es perfekt wird. Aber auch wenn ich jetzt bei einer Performance, wenn ich mal 2-3 Töne daneben singe, es ist doch egal.
Mhm.
Und wenn dann Leute finden, oh, du kannst ja gar nicht singen, dann weiss ich auch, dass das nicht stimmt. Mhm. Und es ist auch recht viel so, dass, also vor allem finde ich in der Schweiz ein bisschen, dass wenn du mal in etwas gut gewesen bist und relativ bekannt, kannst du in etwas anderem nicht auch noch gut sein.
Ja,
und
ich wollte
relativ
sagen.
Bekannt sein. Und, ja. Und in der Schweiz ist da mega viel Vorurteil und ich habe wirklich zuerst in Deutschland durchgestartet, dass mich die Leute in der Schweiz beachtet haben. Und ich hoffe, dass man ein bisschen offener wird, auch für Leute, die einfach etwas Neues wagen, etwas Neues ausprobieren und eine Chance geben, weil es ist doch mega toll, wenn Leute neue Sachen kreieren und das wagen, nach außen zu tragen.
Und den Mut haben und die Energie,
mega.
Oder etwas zu kreieren. Aber ja, das ist mir auch nur durch den Kopf. Hast du Stimmen gehabt, die in dem Fall gesagt haben, das kann doch nicht sein, das ist doch Turner ins Internet.
Ja, genau, das oder ist so mega. Das ist, ich sage dem fast ein bisschen, also früher war es immer so, so ein bisschen das Mr. Schweiz-Syndrom.
Mhm.
So
ja, genau.
Ja, voll.
Und Miss Schweiz, die noch singt. Oder?
Genau.
Ja. Mhm. Absolut.
Ja. Und wir schauen das gar nicht objektiv an, sondern wir judgen einfach, bevor wir überhaupt
mal reinlos.
Ja, und auch eben sieht, was alles dahinter steckt und dass das etwas ganz anderes ist als nur eben, jetzt singt er noch, sondern es ist, ich erzähle eine Geschichte in meiner Performance und da sind wir amix noch ein bisschen, finde ich, hinten drin.
Mhm. Ich glaube, es könnte so ein bisschen Schweizer Ding
sein. Ja, voll.
Ja. Aber, was mir jetzt noch durch den Kopf geht, gell, um das vielleicht auch noch ein bisschen verteidigen, du hast das Talent gehabt oder hast das Talent vom Turnen und dann hast du noch das Talent vom Singen. So zwei außerordentliche Sachen. Und wir Normalos, sagen wir jetzt mal, haben vielleicht nichts wahnsinnig außergewöhnlich. Du kannst nichts wahnsinnig mega gut, oder? Also ich als Beispiel. Und dann denkt man vielleicht, ja, wieso hat jetzt der zwei Talente? Wieso kann der zwei Sachen richtig gut?
Hey, ich habe dafür ganz viel anderes nicht. Also wirklich, ich sehe in jedem Menschen, glaube ich, etwas, das ganz besonders ist und einzigartig. Und ich finde einfach, es gibt so viele Menschen, die sich immer vergleichen. Und heutzutage auch mit Social Media und allem, da vergisst man sich irgendwo durch wie und sagt, hey, ich kann ja gar nichts. Mhm. Aber es stimmt nicht. Ich finde, jeder Mensch ist besonders. Jeder Mensch hat etwas Besonderes. Sex in der Personality, Sex in der Art, wie er mit Leuten oder sie mit Leuten umgeht. Es muss nicht immer gerade offensichtlich sein.
Mhm.
Und wie schon gesagt, ich finde zum Beispiel bei dir, wenn du nicht so wärst, wie du wärst, könnte ich mich nie so öffnen.
Mhm. Mega schön,
und,
danke.
Ja, wirklich. Und ich finde einfach, die Schönheit liegt in der Individualität von jeder einzelnen Person.
Ja. Man müsste ein bisschen suchen gehen, wenn man das Gefühl hat, man hat nichts so Besonderes.
Genau.
Es gibt sicher irgendwo was.
Auf jeden Fall.
Sehr ein schöner Gedanke. Mhm. Hey, die Frage stelle ich eigentlich immer. Ich sage es auch immer, dass ich sie schnell merke gerade. Was ist denn für dich heute Scheitern? Gibt es das für dich überhaupt einen Fail? Oder sagst du, ich lerne immer?
Oh, das ist eine ganz gute und eine schwierige Frage, weil ich jetzt gerade gar nicht über das nachgedacht habe. Aber es gibt sicher Momente, wo man das Gefühl hat, wir scheitern oder wir hat versagt.
Mhm.
Aber ich glaube immer, wenn man dann die Bäume wieder sieht von lauter Wald, kann man aus dem etwas rausziehen und nehmen und lernen und stärker daraus rausgehen und weiss, hey, das muss ich oder das möchte ich nächstes Mal anders machen. Oder ich mache einfach gar nicht anders, weil es ist genau eigentlich so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nur, weil es jetzt irgendjemand nicht so gefühlt hat oder weil es irgendjemand nicht so können nehmen, wie ich das wollte, heisst das nicht, dass ich gescheitert bin.
Mhm. Mhm. Ja, es ist ja viel auch mit Bewertungen von außen.
Mega.
Wie gehst du da damit um?
Hey, früher hatte ich mega Mühe gehabt. Also auch eben, als ich dann angefangen habe mit der Musik, sind so viele negative Kommentare reingeschneit, wenn ich dann mal das Video poste, wo ich singe und so. Und dort hat es mich schon mega mögen. Und auch mittlerweile gar nicht mehr. Also
ist es gar nicht mehr, oder?
Mal. Ich lese es und gehe darauf ein.
Mhm.
Und ich mache dann auch noch Videos dazu, wo ich dann die Person auch ja, zur Stellung nehme. Und
okay.
Weil ich finde einfach, das ist etwas, warum muss man Hass verbreiten? Und warum muss man negativ sein gegenüber jemandem, den man gar nicht kennt? Gegenüber eventuell auch einer Kunst, wo man gar keine Ahnung hat. Und einer Person, wo man einfach nur schaden will.
Mhm.
Und das Gefühl hat, hey, mir ist jetzt langweilig, ich gehe mal ein bisschen haten.
Mhm.
Das finde ich einfach so grusig, Entschuldigung. Mhm. Aber das ist etwas, wo mich anwidert. Und wo ich finde, hey, Liebe verbreiten, überall und sonst sagen einfach nichts. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es doch einfach sein.
Mhm.
Müsst ihr es nicht anschauen. Und wie gesagt, vor allem in der heutigen Zeit, hey, let there be love und nichts anderes, weil es ist schon genug schwierig, Mensch zu sein in dieser Zeit, wo wir sind.
Mhm. Sehr schön. Lukas, wir sind richtig Ende. Was steht bei dir gerade noch an? Was wollen wir die Welt noch wissen lassen? Was kommt?
Was kommt? Ich habe einige Sachen dran. Ich warte auch immer wieder auf Buchungen. Im Moment, seit Corona, ist das ganze Thema ein bisschen schwieriger geworden.
Ja.
Ich arbeite im Moment auch noch 40% in einem Nebenjob.
Mhm.
In einer Psychiatrie im Front Office.
Mhm.
Und aber was konkret ist, was ich sagen kann, ist, dass wir im November wieder startet mit einem Musical im Bernhard Theater, wo jetzt, glaube ich, die vierte Wiederaufnahme hat, so viel man ist, dritt oder viert. Der Löwe, der nicht schreiben konnte, ist ein Familienmusical für alle, für klein, für gross, wo verzaubert, wo einfach nur wunderschön ist. Also das wäre cool, wenn ihr dort mal einen Ausflug könntet machen. Das ist bis Mitte Januar spielen wir 40 Shows.
Genau. Wow.
Ja, mhm. Ich freue mich mega. Und eben, jetzt mache ich gerade ein bisschen Werbung noch für mich selber, wenn jemand das lässt und findet, hey, das klingt cool, was der Mensch macht, dann schreibt mir einfach und vielleicht finden wir uns ja. Genau.
Also dein Programm steht, man kann dich buchen, yes. Deine Show ist wie da.
Genau.
Jetzt müssen wir dich noch auf die Bühne katapultieren.
Genau, wieder mehr, sehr gerne. Und also ich tue auch auf jedem Event also so ein bisschen das Mass schneiden. Und ich erzähle Geschichten und nehme die Leute in eine andere Welt mit. Und Spektakel und Emotionen.
Mega schön, mega schön. Hey, dann wünsche ich dir alles Gute. Wünsche dir dann einen ganz guten Start im Musical. Was ist deine Rolle dort?
Ich habe Doppelrolle. Ich bin einer der drei Affen.
Okay.
Und der schöne Löwe.
Ah, und ist das die Hauptfigur?
Die Hauptfigur ist der Loi, wo möchte anfangen lernen schreiben, wo aber nicht kann schreiben und dann ganz vielen Tierli begegnet, wo ihm sollen den Brief für die Löwenfrau schreiben, den er so schön und toll findet. Und in diesem Stück geht es eben auch ein bisschen darum, dass es okay ist, wenn man nicht einfach gerade auf Anhieb kann schreiben und nicht lesen und soll einfach das Kind spielerisch ein bisschen näher bringen, was das bedeutet. Und die drei Affen, die sind so ein bisschen, die Leute so durch Stücke ein bisschen führen. Genau. Okay. Und der schöne Löwe ist dann einfach mal so ein Ausflug, wie der Läusel die Löwin bezirzen.
Alles klar, genau. Alles klar. Da sind wir gespannt. Yes. Hey, herzlichen Dank, bist du da gewesen. Danke für deine bewegende Geschichte. Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals, Carina. Es war mega toll gewesen.
Das war es wieder gewesen. Danke, sind ihr dabei gewesen und habt bis am Schluss mitgelost. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch mit euren Freunden. Lasst mir einen Kommentar da oder liked die Folge und die Inhalte auf Instagram. Ich freue mich über all eure Feedbacks und eure Gedanken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.